kann die gar kein Englisch.
Du hast nicht schon einen Auftrag.
Command?
Command? Sag mal, bist du deppert? Command? Wir sind ja nicht in irgendeinem Chuck Norris-Film, hey.
Ich hab den Auftrag einfach weitergeleitet an zwei meiner besten Leute.
Sag einmal, ich bin da vollkommen und deppert!
Jetzt geht's los mit dem Südschummel!
Drugs? I take them, he feels them. Counterkeit, cheap and sound. You know, a great marketing concept. Was nur irgendwer kapieren wird.
Was hast du alles dabei?
Mir soll den Kofferraum nachschauen. Ein Grasel halt, ein marokkanisches Öl, Opas, Appas, Downers, ein LSD, ein Gurz MDMA, Speed, Koks, Es, die Mitsubishis und ein Bikumi, that's it.
Bikumi?
Ein Klebstoff, was man ja nicht Kinder einladen muss.
Sagen, wie die Taschen aufgeht, das ist uns wasche am Mann.
Mister! Mister! How dare you come here with that tacky bag? Find the right one, you imbecile! Or terrible harm will come to you!
We fuck you like Superman!
Ein Wahnsinnswelle war das. Ich glaube, das war hier ein Tsunami.
War die Taschen immer schon so gelb? Sie war schon relativ gelb.
Aber dass sie jetzt so gelb ist, hm?
Do you have the bag?
Du hast ja schon wieder dasselbe gesagt. Okay. I beg your pardon. Is the bag here?
Ich würde gerne nochmal, weil die Zeit schon vorangeschritten ist, nochmal zu einem anderen Aspekt kommen, der vielleicht nochmal auf dieses, der vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Modell zu dieser eingangs diskutierten Kontingenz oder auch zu dieser sozusagen dieser über epische Mittel herbeigeführten Zusammenführung sozusagen von beliebigen oder unzusammenhängenden Ereignissen ist, nämlich so etwas wie über Leerstellen zu sprechen. Und hier insbesondere würde mich auch nochmal eure Einschätzung zu März interessieren. Etwas, was mir aufgefallen ist, auch bei der Durchsicht der Filme, aber überhaupt schon über die letzten Jahre sozusagen etwas, wir beide haben auch kurz schon vorher darüber gesprochen, das ist genannt sozusagen eine hartnäckige Weigerung oft von Filmen sozusagen zu viel zu erklären, beziehungsweise das, was ihr vor dem Gespräch auch als eine gewisse Offenheit in der Frage sozusagen, was ist Auslöser oder was für Konsequenzen hat bestimmtes Handeln ist. Und einerseits eine Zurückhaltung, die viele von diesen Filmen zur Vorgeschichte der Protagonisten und ihrer Figuren haben. Zum anderen so tatsächlich eine Leerstelle sozusagen von einem Ereignis, das immer dem Film äußerlich bleibt, aber sich einschreibt. Und ich würde jetzt März als geradezu irgendwie ein Paradebeispiel nehmen von einem Film, der uns hartnäckig verweigert, einfache Erklärungen, beziehungsweise der auch ein Figurenensemble entfaltet, ohne uns eingangs viel in die Hand zu geben, das uns sozusagen erklären würde, wo die Menschen herkommen, beziehungsweise wie ihre Relationen sind. Wird sich das für dich nochmal dargestellt, Ursula, weil du dich ja in den Gesprächen, die wir vorher geführt haben, beziehungsweise jetzt auch in einigen Statements hier, du immer wieder darauf hingewiesen hast, dass sozusagen, dass bestimmte dramatische Mittel wenig ausgereizt werden, beziehungsweise dass generell eine dramatische Struktur eher etwas ist, das sozusagen vermieden oder gedämpft, gebrochen wird. Wie hat sich dir das im März noch einmal dargestellt?
Also im März ist ja sehr offensichtlich, dass es eine ganz klare Entscheidung ist, diese Mittel gar nicht zu nutzen. Ich nehme an, aus dem schlichten Grund unter anderem, dass man ein so heftiges Thema möglichst kühl und distanziert betrachten möchte, um da nicht völlig in die Emotion wegzukippen. Weiß ich nicht, ja. Könnte ich mir vorstellen, also so in die Richtung wird's vielleicht gehen. Und dabei gibt es ja dann sehr, sehr hübsche, sehr beiläufige Aufarbeitungen wieder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wo einer der Brüder von einem der Verstorbenen unter dem Auto liegt und zu seiner Freundin sagt, mir ist was ins Auge gekommen, ich habe keine Tränen mehr, und das aber gar nicht meint, was man natürlich dann versteht, ja, aber so dieses immer so ein bisschen um die Ecke herum erzählen, ja, also das finde ich gerade in diesem Moment sehr, sehr schön, ja. Was Leerstellen anbelangt, spielt der Film ja sehr, 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 sehr bewusst mit Aussparungen und mit Auslassungen, bis hin zur Tatsache, dass einer der drei jungen Männer, die sich umgebracht haben, ja aus Südtirol kommt und dessen Familie natürlich nicht im Ort ist, aber dafür wird dann die Vermieterfamilie eingesetzt. Ja? Also, fand ich wahnsinnig interessant, ja, dass man dann sagt, okay, für den sozusagen steht dann diese Vermieterfamilie. Ich muss ehrlich sagen, ich habe beim ersten Mal Schauen des Films große Probleme gehabt, die zuzuordnen und irgendwie zu verstehen, wo die jetzt hingehören und warum die jetzt da sind und wie die jetzt da mit dem Ganzen verflochten sind. Aber sozusagen um diese Leerstelle, um dort noch was hinzutun. Und die Tochter dieser Vermieterfamilie macht ja eine der stärksten Gesten in dem Film, wo sie am Grab sitzt vom Untermieter und dann da im Kies schabt. Ja.
Das spiele ich gleich zu. Ah ja, okay. Bevor wir das jetzt sozusagen, wir können gleich unmittelbar an diesen Ausschnitt anschließen, und ich würde dann sozusagen nochmal eine Frage stellen, inwiefern man auch Merz als so etwas wie einen ja implodierten Episodenfilm sozusagen vielleicht auch sehen könnte, weil es im Unterschied jetzt zu diesem klassischen Shortcuts-Modell, dass man über einen weiteren Ort sozusagen irgendwie lokal verstreut verschiedene Schicksale haben, die, also verschiedene Individuen hat, die sich dann schicksalshaft begegnen, wir hier ja eigentlich in einer Form von sozialem Druckkochtopf sind, aber wir als Zuschauer komplett außen bleiben, weil wir immer weniger wissen als die Protagonisten. Das wäre vielleicht mal so ein, würde ich mal postulieren, vielleicht ein fundamentaler Unterschied, aber ich spiele jetzt eine kurze Sequenz gleich aus März zu, aber Volker.
Nur eine Anmerkung zu dieser Orientierungslosigkeit, das ging mir ganz ähnlich, also nicht nur auf diese Vermieterfamilie bezogen, sondern überhaupt ist man sukzessive eben mit diesem Unwissen erstmal startet man und man erarbeitet sich dann so ganz sukzessive, wie die Figuren zueinander sich verhalten und was das für soziale Verhältnisse sind und ähnliches. Und ich glaube, diese Orientierungslosigkeit ist insofern konstitutiv, dass der Film natürlich eine andere Form von Orientierungslosigkeit auch erzählt. Ja, also er erzählt die Orientierungslosigkeit der Personen, die sich in diesem Vakuum befinden, nachdem eben die drei sich umgebracht haben. Und er macht aber jetzt nicht den Versuch, uns quasi an dieser Orientierungslosigkeit eins zu eins teilhaben zu lassen, sondern erzeugt eine ganz andere Unsicherheit unsererseits, nämlich irgendwie uns einen Reim darauf zu machen. Und das fand ich sehr gelungen, weil es eben keine Idee von so einer 1-zu-1-Entsprechung ist und auch nicht auf so einem einfachen Prinzip von Einfühlung beruht, dass wir jetzt also möglichst mit diesen Leuten mittrauern. Aber wir sind selbst in einer Situation, wo man eben auch einigermaßen desorientiert ist. Und zwar nicht aus einem irgendwie Ungeschick, einem erzählerischen Ungeschick, sondern sehr, sehr kalkuliert und auch sehr präzise in dem, was an erzählerischer Information jeweils da ist und wann das jeweils nächste kleine Stückchen geliefert wird. Denn ich glaube, all diese Fragen nach Erzählhaltung haben ja immer damit zu tun, wie viel weiß wer, also wie viel weiß die Figur, wie viel weiß der Erzähler, wie viel weiß der Zuschauer. Und da ist dann alles denkbar zwischen einer absolut prätentiösen Erzählhaltung, wo der Autor alles weiß und dem Zuschauer so genüsslich sukzessive präsentiert, was er alles weiß. Und es gibt andere Modelle, die ich eigentlich immer sympathischer finde, wo man den Eindruck hat, dass die Figuren oder dass der Zuschauer und die Figuren dieses Wissen auf eine bestimmte Art und Weise als Allianz oder als irgendwie jedenfalls in einem Team spielend erhalten und eben nicht so diese Vorsprungsgeste da ist. Aber das klang jetzt ehrlich gesagt auch für mich relativ kryptisch. Möglicherweise geht es Ihnen auch so.
Gut, also knapp, für mich klang es nicht so kryptisch, aber wir kennen uns schon echt lange und wir haben über das auch schon kurz gesprochen. Ja, Figuren, man könnte also sagen, Figuren und ein Zuschauer, die sich miteinander sozusagen die Chance auch haben, denen der Film die Chance gibt, dass sie sich miteinander und tatsächlich in einem gemeinsamen Prozess entwickeln können und eigentlich Wissen über diese ja, Orientierung eigentlich verschaffen können. Man muss dazu sagen, dass Merz ja tatsächlich auch ein Film ist, der auch zeitlich desorientierend ist. Also ich kenne wenige andere Beispiele und ich kann ad hoc auch keines zitieren, wo so, finde ich, souverän Monate überbrückt werden und man von einer verschneiten Landschaft ins sommerliche Freibad kommen kann und trotzdem nicht sozusagen das Gefühl hat, jetzt bewusst typiert worden zu sein.
Höchstens Stellitlicht von Carlos Regadas, wo mir das kürzlich so völlig desorientierend ging, dass man danach hätte ich geschworen, der Film dauert einen Tag, erzählt einen Tag und dann ist mir eingefallen, dass zwischendurch mal eine Schneelandschaft zu sehen ist. Also faktisch wird dann doch irgendwie mehr als ein Jahr erzählt, aber das stimmt, in Merz ist das auch sehr sehr überzeugend.
Spiele ich jetzt, bevor ich dann für die letzte Viertelstunde auch gerne nochmal Ihnen Gelegenheit geben würde, irgendwie zu Anmerkungen oder Fragen, jetzt eine Sequenz, ich habe es Trauermontage genannt, aus dem ersten Akt von Merz, wo Figuren, eigentlich das erste Mal bestimmte Figuren schon wiederkehren, aber bestimmte Figuren hier das erste Mal eingeführt werden, also wir auch direkt in Erstkontakt mit unseren Protagonistinnen treten. Das ist jetzt als sozusagen nur als Anmerkung, auch wenn man immer dann selber wieder staunt, wenn man bestimmte Ausschnitte sieht, jetzt natürlich, wenn gerade Merz sich auch durch einen bestimmten Naturalismus auch auszeichnet, also sowohl im Idiom als auch was den Dialog und die Sets, die Orte anbelangt, dann ist das jetzt natürlich eine interessante Sequenz, weil sie ja formal sehr, sehr streng und irgendwie mit einem ganz, ganz strikten Konzept irgendwie, was Rückenansicht und Vorderansicht von Menschen betrifft, der exekutiert ist. Also auch wieder ein weiterer Hinweis für, finde ich, eine sehr produktive Unreinheit auch der Filme, über die wir heute sprechen.
Ja, oder ein Bewusstsein dafür, dass man das, was man vielleicht erzählerisch in Anführungszeichen auslässt, auch auf anderem Wege, also beispielsweise kompositorisch herstellen kann und dass sich das dann anders, aber dennoch sozusagen auch auf eine ähnlich produktive Art und Weise dann herstellt, ne, einen Bezug zwischen Figuren. Das scheint mir auch eine Stärke zu sein an dem Film. Und ohnehin, ich meine, man geht vielleicht, weiß nicht, dass das Standardmodell von Dramaturgie wäre ja wahrscheinlich doch das, dass ein Film irgendwo hin will und dass vielleicht genauso legitimes Gegenmodell gibt, dass ein Film irgendwo herkommt, also sozusagen das Trauma voraussetzt und vom Trauma dann schaut, wie es von da aus weitergeht, was hier ja deutlich der Fall ist. Das scheint mir ganz plausibel und auch legitim. Also warum soll es sozusagen nur Filme geben, die von der Fülle erzählen? Es muss auch sozusagen den Vakuumfilm geben, wie das hier einer ist. Ne? Und man kann sich andere vergleichbar traumatische Situationen vorstellen, wo genau das auch unter anderem die sozial interessante Komponente ist, wie man mit irgendeiner Leerstelle umgeht und was an die Stelle dann gesetzt wird.
Ich muss da jetzt kurz zur Dramaturgie noch was sagen, weil eine sehr starke dramatische Frage ist ja, also gerade in Krimis und Thrillern und so weiter, auch so diese Whodunit-Spannung. Und hier geht's ja sehr stark, also für die Figuren im Film geht's ja sehr stark, warum haben die das gemacht, ja? Bis zu einem Whodunit, wo irgendwie so auch suggeriert wird, dass der von draußen gekommen ist, die anderen angezettelt haben muss. Und es wäre natürlich jetzt auch eine geschlossene dramaturgische Form gewesen, das ansatzweise am Ende zu beantworten. Dass diese Entscheidung ist hier einfach gefallen, dass das nicht gemacht wird. Und das ist, also da hätte man jetzt gar nicht unbedingt woanders hin müssen, aber man hätte auch diese Entscheidung fällen können, dass man das beantwortet. Aber das wird eben offen gelassen.
Und abgesehen davon, dass nochmal der Prozess, den der Film ja schildert, also in seiner Erzählung, nämlich der von Trauerarbeit, und man könnte, man möchte am Ende des Filmes ja auch von einer geglückten Trauerarbeit sprechen, also das ist auch das, was man sich als Zuschauer wünscht und wo man hofft, dass einen der Film dabei nicht im Stich lässt, sozusagen mit diesem Versprechen auf ein Ende, so offen es auch sein mag, dass ja die Trauerarbeit selber ja auch gekennzeichnet ist, in ihren tatsächlich auch einer dramatischen Struktur folgt. Ja, da gibt es ja sozusagen das Verfallen sozusagen in die Starre, dann den Zusammenbruch, die Schuldzuweisung und letztlich dann einen Prozess, den ja schon Freud irgendwie ganz stark visuell beschrieben hat, also dass man sozusagen ein Bild nehmen muss und ein Bild sozusagen entlassen muss. Ja. Was irgendwie noch sehr subtil, denke ich, auch mit den Fotografien, die immer wieder auch in dem Film auftauchen, besprochen wird. Ich danke euch beiden für dieses Gespräch und ich würde jetzt in den verbleibenden 8 Minuten, bis wir hier raus müssen, weil umgebaut wird, oder 10 Minuten, Ihnen auch noch, danke, dass Sie so aufmerksam und ich hoffe mit Interesse und gefolgt sind diesem Gespräch, und ich würde jetzt noch Gelegenheit geben, wenn es Anmerkungen oder Fragen gibt, die Sie sozusagen coram publico nochmal äußern wollen, sonst kann ich natürlich immer wieder auf das Café nebenan verweisen. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und anregende Gespräche nach den Filmen, die Sie hoffentlich alle noch ansehen werden oder schon gesehen haben. Danke.
Danke auch. Danke.